aus meiner Sicht geht die Diskussion vor allem weiterhin in die Richtung, dass wir besser werden müssen, den Bluthochdruck erstens zu erkennen, Bluthochdruck zu erkennen und zweitens besser zu managen. Und ein anderer Risikofaktor, den ich auch oft erlebe, ist eben durchaus Stress. Dieser Bereich des sozusagen erhöhten Blutdrucks, was dann noch nicht als Bluthochdruck bezeichnet wird, ist eben auch deshalb eingeführt worden, weil man sozusagen, wenn man in diesem Bereich liegt, schon wachsamer sein soll bezüglich anderer Herz-Kreislauf-Risikofaktoren. Das haben viele Studien der letzten Jahre gezeigt, dass ein zu weites Absinken nach unten möglicherweise eben mehr Nebenwirkungen macht, aber keinen Vorteil bringt. Insofern ist, glaube ich, der Zielbereich 120 zu 130 sicherlich auch ein ganz wichtiges Element.
Impuls, der Podcast der Deutschen Herzstiftung. Für alle, die mehr über ihr Herz wissen wollen.
Herzlich willkommen zu Impuls, dem Podcast der Deutschen Herzstiftung. Ich bin Ruth Ney, Medizinredakteurin bei der Herzstiftung, und heute geht es um ein Thema, das viele Menschen betrifft, und zwar oft ohne, dass sie es wissen. Es geht um Bluthochdruck. Jetzt haben drei große medizinische Fachgesellschaften seit dem Jahr 2023 neue Leitlinien veröffentlicht, mit Hinweisen, wie die beste Therapie auszusehen hat. Das schafft allerdings manchmal auch etwas Verwirrung. Was bedeutet das also jetzt konkret für Menschen mit erhöhtem Blutdruck? Welche Werte gelten? Wie sollte gemessen werden? Und ab wann braucht es vielleicht auch Medikamente? Genau diesen Fragen gehen wir heute nach, praxisnach, verständlich und fundiert. Und zwar mit Professor Ulf Landmesser, der sich sehr für das Thema Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen einsetzt. Und damit herzlich willkommen, Professor Landmesser. Ich freue mich, dass Sie mein Gesprächspartner sind.
Ja, vielen Dank, Frau Ney. Ich freue mich auch, dass wir über dieses wichtige Thema sprechen können.
Professor Landmesser ist stellvertretender ärztlicher Direktor des Deutschen Herzzentrums der Charité in Berlin und Direktor der Klinik für Kardiologie am Campus Benjamin Franklin. Und außerdem ist er Mitglied im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Fangen wir gleich mit einer Frage an, Professor Landmesser, zum allgemeinen Verständnis. Warum gibt es eigentlich überhaupt gleich drei verschiedene Leitlinien zu einem Krankheitsbild, nämlich dem Bluthochdruck? Und die sind ja alle von Experten erstellt worden.
Es gibt die beiden europäischen Leitlinien. Das hat einfach damit zu tun, dass das verschiedene Fachgesellschaften sind. Es gibt die Europäische Gesellschaft für Kardiologie, die immer mehr den Bluthochdruck auch im Fokus hat, weil er einfach die häufigste Ursache für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist. Und wie Sie eingangs sagten, eben wir uns immer mehr bemühen möchten, die Herz-Kreislauf-Erkrankung besser zu vermeiden. Mhm. Deshalb gibt es von der Seite so ein großes Interesse, diesen wichtigen Herz-Kreislauf-Risikofaktor eben gut zu managen. Die Europäische Gesellschaft für Hypertonie hat früher tatsächlich auch mal diese Leitlinien zusammen mit der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie erstellt. Ich denke aber, dass die wesentlichen Punkte in den Leitlinien eigentlich sehr gut übereinstimmen. Und die nationale Leitlinie ist einfach eine eben in Deutschland erstellte Leitlinie. Das hat nichts damit zu tun, dass das Krankheitsbild irgendwo anders wäre, sondern einfach, dass es verschiedene Institutionen sind, die sich mit der Erstellung der Leitlinie beschäftigt haben.
In vielen Punkten sind die Leitlinien sicher auch ähnlich, aber es gibt auch ein paar Unterschiede bei diesen drei Empfehlungen. Und welche davon sorgen denn nach Ihrer Erfahrung aktuell für die meiste Diskussion im Behandlungsalltag?
Ich glaube, was aus meiner Wahrnehmung für die meisten Diskussionen insgesamt sorgt, ist eigentlich, dass eben es weiterhin so ist, dass der Bluthochdruck viel zu selten erkannt wird. Man nennt ihn ja auch den Silent Killer. Also man merkt, viele Menschen merken nicht, dass sie einen erhöhten Blutdruck haben. Und wenn man es auf die Bevölkerung bezieht, weil es eben so ein häufiger Risikofaktor ist, gehen wir eigentlich heute davon aus, dass es praktisch der wichtigste Risikofaktor für die Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie eben Herzinfarkt, Schlaganfall, aber auch vor allem die Herzschwäche und auch Nierenerkrankungen letztlich darstellt. Und deshalb aus meiner Sicht geht die Diskussion vor allem weiterhin in die Richtung, dass wir besser werden müssen, den Blutdruck erstens zu erkennen, Bluthochdruck zu erkennen und zweitens besser zu managen. Aus meiner Sicht sind die wesentlichen Empfehlungen liegen in den Leitlinien nicht weit auseinander, auch die Definitionen.
So auch unsere Erfahrung bei der Herzstiftung. Die Patienten möchten eine klare Antwort auf diese Frage, wann ist denn mein Bluthochdruck zu hoch und ist vielleicht auch zu niedrig, und wenn er behandelt wird, welchen Zielwert sollte ich erreichen?
Das ist natürlich in der Praxis die ganz wichtige Frage und da liegen die Leitlinien gar nicht auseinander. Also die Definition, wenn wir von einem erhöhten Blutdruck sprechen, ist tatsächlich identisch, nämlich wenn der obere, der systolische Wert über 140 liegt bei der und der untere Wert über 90, der diastolische Blutdruckwert, dann reden wir von einem Bluthochdruck. Dann gibt es noch, das ist auch wichtig noch zu unterscheiden, die 24-Stunden-Blutdruckmessung. Dort sind die Grenzwerte für die Definition des Bluthochdrucks etwas niedriger, weil man eben über den ganzen Tag misst und wir typischerweise insbesondere in der Nacht eben niedrigere Blutdruckwerte haben. Dort gehen wir davon aus, dass der, wenn der im Wert über 130, über 24 Stunden ist im oberen Bereich, dann würden wir auch dort von einem Bluthochdruck ausgehen. Also ich denke, bezüglich der Definition des Bluthochdrucks ist eigentlich sehr klar, über 140 zu 90 und bei der Langzeitmessung über 130 zu 85.
Genau, und es wird auch noch zusätzlich unterschieden, 24-Stunden Blutdruckmessung, aber auch was die Grenzwerte angeht, ob ich das zu Hause feststelle und zu Hause kontrolliere, meinen Bluthochdruck, in der Klinik oder in der Arztpraxis. Was ist denn da wichtig zu wissen als Patient?
Ja, ich glaube, es ist in der Tat ein ganz wichtiger Aspekt, weil in der Praxis, wenn man sozusagen etwas in Eile ist, man manchmal vielleicht unter Umständen etwas höhere Blutdruckwerte messen kann, als sie im Alltag tatsächlich auftreten. Da wird in den Leitlinien auch darauf hingewiesen, dass man eigentlich wirklich 5 Minuten in einem ruhigen Umfeld sitzen soll und dann sozusagen den Blutdruck misst. Und Sie kennen natürlich den Alltag in den Praxen. Das ist nicht immer einfach umsetzbar. Und auch deshalb, denke ich, ist es so wichtig, dass man den Blutdruck eben nicht nur einmal in der Praxis misst, sondern idealerweise tatsächlich auch zu Hause, dass man dafür ein auch gut zertifiziertes Gerät nutzt. Ich kann das auch aus der eigenen Praxis berichten, dass ich eben schon Patienten hatte, die Geräte einfach falsch gemessen haben, wir dann sozusagen manchmal schon geneigt waren, die Therapie anzupassen und dann feststellen mussten, dass einfach nur die Messung nicht gestimmt hat. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Aber es ist richtig, man muss bei der Messung, insbesondere auch in der Praxis, darauf achten, dass es eben in einem ruhigen Umfeld und erfolgt und nach einer gewissen Wartezeit. Ja. Ich persönlich halte auch durchaus viel von der 24-Stunden-Blutdruckmessung, weil sie eben ein sehr repräsentatives Bild des Blutdrucks über den Tag gibt.
Wenn auch Ihnen die Herzgesundheit wichtig ist, werden Sie Mitglied der Deutschen Herzstiftung. Infos dazu finden Sie im Internet unter herzstiftung.de.
Also nicht der einzelne Wert, der man nach oben ausreißt, ist entscheidend, sondern tatsächlich, wenn man mehrfach gemessen hat, das heißt sowohl beim Arzt muss mehrfach gemessen werden, dass man eine Entscheidung fällen kann, ja, hier scheint tatsächlich ein Bluthochdruck vorzuliegen, aber das gilt natürlich auch für zu Hause. Was sagen denn die Leitlinien oder auch Ihre Erfahrungen, wie oft sollte ich zum Beispiel jetzt, wenn ich zu Hause messe, wie oft sollte ich messen, mit welchem Abstand, um dann eine Abschätzung erstmal haben zu können, die sagt, okay, ich sollte besser beim Arzt das nochmal weiter nachkontrollieren lassen.
Ja, vielleicht ist noch ein wichtiger Punkt auch bezüglich der Messung zu Hause ist natürlich, was ist sozusagen der Bereich, wo der Blutdruck dann liegen soll. Also wir haben eingangs über die Definition gesprochen, das ist eben über 140 zu 90. Aber der andere wichtige Punkt ist, wo soll der Blutdruck dann, wenn man ihn behandelt, liegen? Und dort gehen wir davon aus, dass der optimale Blutdruck im Bereich 120 bis 130 Millimeter Hg in der Therapie angestrebt wird. Also wir müssen nicht einen Blutdruck unter 100 oder eben zu streng einstellen. Das ist sicher nicht zielführend. Das haben viele Studien ja letzten Jahre gezeigt, dass eine zu weites Absenken nach unten möglicherweise eben mehr Nebenwirkungen macht, aber keinen Vorteil bringt. Insofern ist, glaube ich, der Zielbereich 120 zu 130 sicherlich auch ein ganz wichtiges Element. Und wenn man eben die Messung zu Hause durchführen kann, hat das eben den Vorteil, dass man gegebenenfalls seine Behandlung dann auch anpassen kann, weil wir durchaus ja auch Schwankungen in den Jahreszeiten sehen. Im Winter ist der Blutdruck häufig höher als im Sommer. Und das macht ja durchaus Sinn, dass man dann auch die entsprechende Behandlung daran anpasst. Das Ziel, entscheidende Ziel ist am Ende immer, dass wir den Blutdruck eben in den optimalen Bereich bringen können.
Und zu Hause hat wahrscheinlich auch den Vorteil, dass man nicht diese ärztliche Aufregung, die sogenannte Weißkittelhypertonie noch mit einpreisen muss. Das heißt, ich komme in großer Hektik zum Arzt, habe vielleicht noch Parkplatzsorgen gehabt, und renne direkt durch ins Behandlungszimmer und dann ist mein Blutdruck auf einmal höher, als er sonst ist.
Genau, das ist dann die berühmte Weißkittelhypertonie. Aber der andere Vorteil der Messung zu Hause ist, dass man es eben repräsentativer hat. Also selbst die 24-Stunden-Messung ist ja nur der Wert von einem Tag. Und es ist ja nicht selten, dass die Blutdruckwerte eben im Lauf eines Monats eben doch sich sehr unterschiedlich aussehen können. Und wenn ich eben zu Hause die Messung machen kann, kann ich eben auch ein viel repräsentativeres Bild über die Blutdrucksituation bekommen. Aber eben mit einem Gerät, was wirklich zertifiziert ist, was geeicht ist. Also das ist natürlich sehr wichtig, dass man sich dann auch auf diese Werte verlassen kann.
Das A und O wirklich in Ruhe messen. Mindestens zweimal, am besten dreimal messen, so 1-2 Minuten Abstand messen und dann diese Werte kontrollieren. Vielleicht mal morgens und abends messen, aber auch maximal eine Woche.
Oder ja, und ich finde auch immer ganz toll, wenn man so ein Tagebuch macht für den Blutdruck, dass man das dann einträgt, ob jetzt digital oder noch in einem richtigen Büchlein. Das ist eine sehr gute Sache, glaube ich, um sozusagen wirklich den Überblick zu haben, ist der Blutdruck in den meisten Tagen eben gut kontrolliert.
Aber dann reicht wahrscheinlich, wie gesagt, 5 bis 7 Tage messen, nicht damit man sklavisch dann am Blutdruckmessgerät sitzt und dann am besten noch selber nervös wird und die Blutdruckwerte selbst hochtreibt.
Ja, man muss das auch nicht übertreiben, da haben Sie natürlich völlig recht. Wobei ich glaube, gerade in der Anfangsphase, wenn man den Blutdruck einstellt, dort ist es sicher hilfreich, öfter zu messen. Wenn man dann sieht, man hat eine richtige Stabilität erreicht, dann kann man das sicherlich in größeren Abständen auch machen. Und ich glaube, das ist sicherlich auch richtig, dass man das nicht durchgehend sozusagen übertreiben muss. Aber ich glaube eben gerade in der Phase, wo der Blutdruck eben eingestellt werden muss, dort ist es sicher gut, wenn man öfter messen kann.
Und Sie haben es jetzt erwähnt, also eigentlich über alle Leitlinien hinweg sagt man, über 140/90 ist zu hoch. Und am besten sollte man um die 120 systolisch auch dann erreichen, sei es durch Bewegung, Lebensstiländerung oder nachher auch Medikamente, wenn es nicht anders geht. Was aber auch oft diskutiert wird und auch ein bisschen unterschiedlich in den Leitlinien bewertet wird, das ist, ob das wirklich für alle Menschen gleichermaßen gilt.
Ja, das ist auch natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Das eine ist, es hängt schon sehr von der Ausprägung des Bluthochdrucks ab, wie schnell man dann gegebenenfalls neben den Lebensstiloptimierungen auch eine zusätzliche medikamentöse Therapie braucht. Und da haben wir 3 Stadien des Bluthochdrucks. Wenn der Wert zwischen 140 und 160 liegt, dann ist es ein Stadium 1. Über 160 ist dann schon Stadium 2. Und bei Stadium 1 ist es sozusagen so, dass man initial durchaus versuchen kann, mit Lebensstiloptimierung den Blutdruck besser zu bekommen. Da ist sicher Gewichtsreduktion ein Thema, da ist Bewegung, was Sie angesprochen haben, ein Thema. Ich sage immer, die Bewegung ist wie ein Medikament. Also wenn man das wirklich regelmäßig Ausdauersport macht, kann das einen sehr signifikanten Effekt auf den Blutdruck haben. Und wenn wir in diesem Bereich sind, 140 bis 160, dann kann man das durchaus zunächst auch mit Lebensstil probieren. Wenn wir eben schon drüber liegen, 160 da, ist es sicher sinnvoll, eben gleich auch eine Kombination von Lebensstiloptimierung und einer medikamentösen Optimierung zu machen. Und was die Leitlinien, glaube ich, auch nahelegen, ist, dass man sich nicht zu viel Zeit gibt, um den Blutdruck in einen guten Bereich zu bekommen.
Das wäre jetzt meine Frage, wie lange empfehlen Sie Ihren Patienten, das zu versuchen? Sagt sich immer leicht, ja, nehmen Sie ein bisschen ab. Wer das schon versucht hat, weiß das gesehen. Erstens nicht so schnell und nicht so einfach, wie man sich's wünscht. Und auch, wenn man Couch Potato war, dann auf einmal zum Jogging-Fan zu werden, wäre wünschenswert, ist aber auch nicht so einfach. So, wie lang geben Sie Ihren Patienten?
Ich sag mal, in der Regel würde man sagen, so 1 bis 3 Monate. Mhm. Dort möchte man sozusagen wirklich dann eine Verbesserung auch sehen. Was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, und das war überhaupt der Grund, warum die Europäische Gesellschaft für Kardiologie jetzt diese neue Kategorie des erhöhten Blutdrucks von 120 bis 140 Millimeter Hg eingeführt hat. Wir müssen den Bluthochdruck auch im Gesamtkontext des Herz-Kreislauf-Risikos sehen. Also wenn ich zum Beispiel eben einen Bluthochdruck habe und ich habe noch ein hohes Cholesterin, ich habe noch einen Diabetes, dann muss ich natürlich schneller sehen, dass ich diesen Risikofaktor kontrolliert bekomme, weil ich einfach ein insgesamt höheres Herz-Kreislauf-Risiko habe. Also das ist eine Entwicklung in den letzten Jahren, dass wir die Risikofaktoren eben nicht mehr ganz isoliert sehen. Das betrifft eben auch den Bluthochdruck, sondern dass wir uns ein Bild machen vom Gesamtherz-Kreislauf-Risiko. Und das hängt dann eben auch damit mit Ihrer Frage zusammen, wie schnell soll ich dann sozusagen den Zielbereich erreichen? Wenn ich eben ein sehr hohes Herz-Kreislauf-Risiko habe, dann kann ich mir wahrscheinlich nicht so viel Zeit lassen, wie wenn ich nur den blutverweisisolierten Risikofaktor habe. Mhm. Und aber in der Regel würden wir sagen, so 1 bis 3 Monate, wenn der Blutdruck jetzt zwischen 140 und 160 liegt, wenn er über 160 liegt, dann würde man tatsächlich mit Lebensstil und Medikation beginnen. Aber es ist wichtig, dass man eben dranbleibt und dass man nicht sozusagen zu lange lässt sich mit einem erhöhten Blutdruck konfrontiert ist.
Mhm. Und Sie haben es ja gerade schon erwähnt, vielleicht auch nochmal zur Wiederholung. Das Risiko fängt ja tatsächlich nicht erst ab 140 Millimeter Hg an, sondern wenn man schon weitere Herzrisiken hat, auch in diesem Zwischenbereich, der jetzt ja neu nach den Leitlinien der europäischen Kardiologen schon ab 120 bis 140 liegen kann.
Dieser Bereich des sozusagen erhöhten Blutdrucks, was dann noch nicht als Bluthochdruck bezeichnet wird, ist eben auch deshalb eingeführt worden, weil man sozusagen, wenn man in diesem Bereich liegt, schon wachsamer sein soll bezüglich anderer Herz-Kreislauf-Risikofaktoren und diese möglicherweise früher dann auch bereits beginnen muss zu managen, damit eben das gesamte Herz-Kreislauf-Risiko gut kontrolliert ist.
Sie haben ja vor allem die Bewegung und das Übergewicht als wesentliche Trigger für Bluthochdruck erwähnt, also zu wenig Bewegung, und die dazu führen können, dass der Blutdruck in die Höhe geht. Die Leitlinien sagen aber auch noch mehr, nämlich zum Thema Ernährung und Salzkonsum. Können Sie das vielleicht auch nochmal für unsere ZuhörerInnen zusammenfassen?
Ja, ich denke, das ist natürlich auch ein in der Ernährung wichtiger Aspekt, dass man insbesondere eben zu hohen Salzkonsum, dass das nicht sinnvoll ist oder dass das eben auch zu einem erhöhten Blutdruck beitragen kann. Wir haben auch mittlerweile die Mechanismen viel besser verstanden, wie ein erhöhter Salzkonsum dann auch zum Bluthochdruck beiträgt. Und das ist sicherlich individuell auch ganz unterschiedlich. Also die Komponenten, die zum Hochdruck beitragen. Aus meiner Erfahrung und ein anderer Risikofaktor, den ich auch oft erlebe, ist eben durchaus Stress. Also auch zum Beispiel beruflicher oder auch privater Stress kann schon ein sehr relevanter Faktor sein, so dass man, wenn man einen erhöhten Blutdruck hat, eben diese Faktoren wirklich alle anschauen muss.
Mhm. Auch unabhängig jetzt von individuellen Empfindlichkeiten natürlich. Was kann man denn im besten Fall mit einer Lebensstiländerung beim Blutdruck erreichen? Also kommt man dann tatsächlich schon wieder in einen Normalbereich? Kann das sein?
Ja, also es hängt natürlich sehr von der Ausprägung der einzelnen Lebensstilfaktoren ab. Aber ich denke, Bewegung ist durchaus, also regelmäßiges körperliches Ausdauertraining 3 bis 4 Mal in der Woche, kann durchaus den Effekt wie ein Medikament haben, also kann den Blutdruck durchaus um 10 mm Hg absenken. Auch die Gewichtsreduktion, das hängt natürlich dann davon ab, von wo man kommt. Aber wenn man eben jetzt deutliches Übergewicht hat, kann eine Gewichtsreduktion eben um 5 bis 7 Kilogramm durchaus einen erheblichen Effekt auch in dieser Größenordnung vielleicht von 10 mm Hg auf den Blutdruck haben. Und ich sagte eben eingangs, dass in diesem Bereich, wo wir bei 140 bis 160 sind, wenn wir jetzt keine wesentlichen anderen Risikofaktoren haben, es auf jeden Fall sinnvoll ist, diese Lebensstiloptimierung zunächst zu versuchen und dann eben mit der medikamentösen Therapie einzusteigen, wenn das nicht ausreichend kontrolliert ist. Es ist diese Zahlen, die ich jetzt genannt habe, das sind natürlich da Zahlen aus Studien, die dann immer Durchschnittszahlen sind. Und das kann individuell sehr unterschiedlich sein. Also der Effekt kann individuell ausgeprägter sein, der kann aber auch weniger ausgeprägt sein. Deshalb muss man es einfach als ein wichtiges Element im Management versuchen und dann aber auch dranbleiben. Wir hatten gesagt, so nach 1-3 bis maximal 3 Monaten schauen, wie ist der Effekt. Und wenn der Effekt ausreichend ist, ist es natürlich perfekt. Und wenn danach nicht ausreichend ist, dann gibt es heute eben auch sehr gute Möglichkeiten, das medikamentös zu unterstützen. Mhm. Am Ende ist natürlich einfach wichtig, dass der Blutdruck kontrolliert ist, um eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu vermeiden.
Mhm. Sind sich denn bei der Aussage, wenn es dann medikamentös behandelt werden muss, der Bluthochdruck, sind sich da denn die Kardiologen und auch die anderen Experten einig, wie die optimale medikamentöse Therapie aussehen sollte?
Ich denke, da sind die Fachgesellschaften sich schon weitgehend einig. Wir haben ja verschiedene Medikamentengruppen, die den Blutdruck senken. Und wir haben eben, das hängt dann auch von dem Stadium des Bluthochdrucks ab. Wenn wir Stadium 1 sind, dann fängt man vorsichtiger an. Ein Konzept, was sich gut etabliert hat in den letzten Jahren, ist tatsächlich der Beginn einer niedrig dosierten Kombinationstherapie. Es gibt ja eben heute auch viele Blutdruckmedikamente, wo mehrere Substanzen in einer Tablette zusammengefasst sind. Und der Effekt und die Verträglichkeit einer niedrig dosierten Kombinationstherapie ist eben sehr gut. Früher hat man einfach immer erstmal mit einer Monotherapie begonnen, also mit einem Medikament. Und dann, wenn das nicht gereicht hat, das nächste dazu genommen. Und da ist sicherlich ein moderneres Konzept, eben mit einer niedrig dosierten Kombinationstherapie zu beginnen. Die Gruppen, der Medikamente, die den Blutdruck senken, das sind die Medikamente, die auf das Renin-Angiotensin-System einwirken, die insbesondere Angiotensin-Rezeptorblocker oder ACE-Hämmer, dann die sogenannten Calcium-Antagonisten, die eben zu einer Gefäßerweiterung führen, die Diuretika, das sind die Medikamente, die es schon sehr lange gibt, die einen gewissen wassertreibenden Effekt haben, aber eben auch einen blutdrucksenkenden Effekt, die Beta-Blocker natürlich, das sind die Medikamente, die man immer zuerst überlegt und mit welchen dieser Medikamente oder auch der Kombination man dann beginnt, ist auch immer eine Frage nach möglichen anderen Faktoren, die noch vorliegen, wo es zum Beispiel günstig sein könnte, eben ein bestimmtes Medikament aus dieser Gruppe herauszugreifen.
Wahrscheinlich gerade bei den Beta-Blockern die Frage, weil deren eigener blutdrucksenkender Effekt im Vergleich jetzt zu ACE-Hämmern zum Beispiel eher gering ist, aber dafür haben sie natürlich ihren Stellenwert für Patienten, die eine koronare Herzerkrankung haben, beziehungsweise die schon einen Herzinfarkt hatten.
Das ist richtig. Also die initiale Therapie wird in der Regel häufiger mit den Angiotensinsystem wirksamen Substanzen und kombiniert mit einem Calcium-Antagonist oder auch Diuretikum durchgeführt. Dann kommen die Beta-Blocker meistens erst danach. Wenn ich aber eben zum Beispiel jetzt Herzrhythmusstörungen habe oder Stress ist jetzt mein Hauptmomentum für den Bluthochdruck, dann können durchaus Beta-Blocker auch früher sinnvoll sein. Also man muss eben das Ganze im Blick haben und überlegen, gibt es vielleicht durch das Medikament, was ich jetzt für den Blutdruck nehme, eben auch noch andere günstige Effekte, weshalb es sinnvoll sein kann, mit dem zu beginnen. Aber Sie haben völlig recht, dass die Beta-Blocker eben in der Regel nicht die First-Line-Therapie sind.
Und wenn dann tatsächlich, das kommt ja auch vor, eigentlich auch ein ganz eigenes Thema, wenn dann tatsächlich der Blutdruck selbst mit diesen Medikamenten, die Sie jetzt erwähnt haben, immer noch nicht in den wünschenswerten Zielbereich kommt, gibt es da auch etwas, was die Leitlinien dann neuerdings empfehlen, wie man dann vorgehen sollte?
Ja, das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Dass wenn wir trotz drei Medikamenten immer noch einen erhöhten, drei blutdrucksenkenden Medikamenten immer noch einen erhöhten Blutdruck haben, dann sprechen wir von einer sogenannten resistenten Bluthochdruck. Und da gibt es gute Empfehlungen in den Leitlinien, basierend auf Daten von Studien in den letzten Jahren, was man dann tun kann. Ein Medikament, was dann häufig als nächstes kommt, ist ein sogenannter Aldosteron-Antagonist, weil man dort in Studien gesehen hat, dass es gerade bei diesem sogenannten resistenten Bluthochdruck sehr gut wirksam sein kann. Und eine weitere Therapie, die eben auch sehr intensiv untersucht worden ist in den letzten Jahren, ist die sogenannte renale Denervierung. Das ist eine Therapie, wo man praktisch mit einem Katheter die Nierennerven verödet, was eine Option sein kann, die jetzt eben neu aufgrund der Studiendaten auch wieder in den Leitlinien Empfehlungen enthalten ist, was eine Möglichkeit sein kann, wenn ich eben medikamentös den Blutdruck nicht in einen guten Bereich einstellen kann.
Jetzt haben wir tatsächlich gehört, wir können mit Lebensstil viel machen. Wir haben sehr gut wirksame Medikamente. Wir haben als letzte Option noch ein interventionelles Verfahren, was eingesetzt werden kann. Haben wir damit nach Ihrer Einschätzung denn eine gute Versorgung mit von Patienten mit Bluthochdruck in Deutschland? Oder gibt es noch etwas, wo Sie sagen würden, nee, da sind wir noch nicht so gut, wie wir sein könnten, trotz des Armamentariums, das wir haben? Und haben auch vielleicht eine Idee, was genau zu verbessern wäre.
Ja, wir sind, glaube ich, in Deutschland haben im gesamten Bereich der Herz-Kreislauf-Prävention noch sehr viel Verbesserungsmöglichkeiten. Auch wenn wir das mit unseren westeuropäischen Nachbarländern anschauen, ist die Herz-Kreislauf-Sterblichkeit in Deutschland noch höher und auch die Lebenserwartung kürzer im Vergleich zu unseren westeuropäischen Nachbarländern. Und ich denke, das hat genau eben damit zu tun, dass die Herz-Kreislauf-Risikofaktoren noch nicht oft genug erkannt werden und auch nicht oft genug konsequent gemanagt werden. Also ich denke, wir haben die Möglichkeiten heute dafür. Wir können das in den allermeisten Fällen wirklich sehr gut einstellen und managen. Und ich glaube, wir müssen gemeinsam, deshalb ist auch toll, dass Sie so einen Podcast hier organisiert haben, wir müssen gemeinsam darauf hinwirken, dass die Menschen eben tatsächlich häufiger ihren Blutdruck messen, damit sie überhaupt erkennen, dass eben so etwas vorliegt. Und wenn man den Bluthochdruck hat, dann eben auch in den von uns eben besprochenen Bereich zu bringen. Und das passiert nur bei einem kleinen Teil der Patienten, muss man feststellen. Und ich eben als Kardiologe in der Klinik sehe eben jeden Tag Menschen, die mit einem Herzinfarkt, mit einem Schlaganfall hereinkommen. Und man findet eben sehr oft, dass die Herz-Kreislauf-Risikofaktoren eben nicht kontrolliert sind. Und das ist natürlich etwas, wo ich mir dann immer denke, das ist sehr eine verpasste Chance. Da müssen wir eigentlich besser werden. Ja. Und gerade beim Bluthochdruck, was wir eingangs gesagt haben, ist ein ganz wichtiger Risikofaktor auch für den Schlaganfall. Und wenn eben so ein Ereignis dann kommt, ist es im Grunde schon zu spät, nicht? Also insofern, auch wenn es manchmal mühsam ist, macht es sehr viel Sinn, eben vorher zu versuchen, das richtig einzustellen, damit man gar nicht so ein schlimmes Ereignis erleben muss. Und vielleicht auch noch eine andere interessante Beobachtung, das macht den Menschen ja auch oft Sorgen. Bluthochdruck ist tatsächlich auch mit der ein Risikofaktor für die Demenz. Wir haben jetzt über Herz-Kreislauf-Erkrankung gesprochen, aber auch es ist eben auch ein Risikofaktor für die Demenz. Und das ist ein anderes großes Problem, was wir in der Gesellschaft haben und wo wir natürlich alles tun müssen, um das möglichst zu vermeiden. Und auch dafür ist es wichtig, den Hochdruck zu erkennen und auch frühzeitig eben gut zu kontrollieren.
Ja, kommt ja dann auch zum Tragen jetzt gerade mit der zunehmend immer älter werdenden Gesellschaft, dass dann auch die Demenz immer stärker eine Rolle spielen wird. Wenn Sie vielleicht zum Schluss unseres Gespräches einen Satz formulieren würden, was ist die wichtigste Botschaft, die Sie unseren ZuhörerInnen mitgeben würden?
Ja, also erstmal vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir gemeinsam darauf hinwirken, dass Bluthochdruck erkannt wird. Ich habe eingangs gesagt, das ist der stille Killer, weil viele Menschen das haben und nicht merken. Wir haben viel über Lebensstiloptimierung gesprochen. Das sollte immer ein Moment sein, wenn man einen Hochdruck hat, dass man darüber intensiv nachdenkt und versucht, diese Dinge in die Wege zu leiten. Und wenn man es mit dem Lebensstil nicht kontrolliert kann, haben wir heute sehr gute Möglichkeiten, bei eigentlich allen Menschen den Blutdruck wirklich gut einzustellen. Und nutzen Sie das, um sich zu schützen vor eben schlimmen Komplikationen wie einem Schlaganfall oder Herzinfarkt. Ich denke, wir sollten alle darauf hinwirken, dass das möglichst vermieden werden kann.
Ja, vielen Dank, Professor Landmesser, für diese wertvollen Einblicke und auch die praxisnahen Tipps. Was können Sie also als Impuls mitnehmen? Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihren Blutdruck selbst regelmäßig kontrollieren, sich regelmäßig, wie Professor Landmesser gesagt hat, aktiv bewegen, die berühmten 150 Minuten pro Woche und sich zudem gesund ernähren, dann sind Sie nämlich schon auf dem besten Weg, Ihr Herz und Ihre Gefäße gesund zu halten. Mehr Informationen und verständliche Broschüren zum Thema Bluthochdruck, die finden Sie auch auf unserer Website unter www.herzstiftung.de. Ich sage Tschüss für heute. Abonnieren Sie doch gerne unseren Impuls-Podcast. Vor allem bleiben Sie gesund. Und dann freue ich mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind.